Hungry Minds. Eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. So Leute, ich merke aktuell, dass euch Familienthemen beschäftigen. Unter anderem habe ich ja super viel Feedback zu der Fehlgeburt-Folge bekommen, was ich sehr, sehr schön fand. Und deswegen dachte ich mir, hey, wir tauchen doch einfach nochmal ein bisschen tiefer in dieses Family Life ein und beschäftigen uns mit dem Thema Elternzeit. Aber eben aus der männlichen Perspektive. Meistens beleuchten wir Themen hier ja eher aus der weiblichen Perspektive und heute machen wir genau das eben nicht. Das ist also eine Folge, die ihr euren Boyfriends schicken könnt. Aber wie komme ich überhaupt auf das Thema? Ja, wie erzähle ich das jetzt? Sagen wir so, ich habe mich neulich mit einem Mann in meinem Umfeld unterhalten, der bald Vater wird. Dieser Mann wird die Elternzeit zum großen Teil übernehmen, da er in einem Angestelltenverhältnis arbeitet und seine Partnerin selbstständig ist. Wir wissen ja, Selbstständigkeit und Elternschaft ist so lala aus der Sicht von Frauen. Schwangere haben als Selbstständige keinen Mutterschutz und müssen ohnehin extrem viel Puffergeld zur Seite schaffen, das, wenn sie auch schon während der Schwangerschaft aus unterschiedlichsten Gründen nicht oder irgendwie weniger arbeiten können, dann eben nicht komplett ruiniert sind. Das eigene Geschäft dann auch noch in der Elternzeit auf Sparflamme am Laufen zu halten und zu hoffen, dass danach alles wie geplant weiterläuft und eventuelle Kunden sich nicht andere Partner gesucht haben, ist ein unternehmerisches Risiko. Bei diesem Paar, von dem ich spreche, geht deshalb der Mann für ein Jahr in Elternzeit. Ich persönlich finde das großartig, aber als ich das erfahren habe, bin ich natürlich auch direkt mit so einer Handvoll philosophischer Fragen um die Ecke gekommen. Ich wollte zum Beispiel wissen, hey, wie bereitest du dich auf diese Zeit vor? Was für ein Vater willst du überhaupt sein? Welche Gefühle hast du insgesamt? Das sind alles so Dinge, die hatte ich in meinem Kopf. Und er guckt mich an und sagt, Ronny, keine Ahnung, das entscheide ich dann spontan. Leutis, ich bin aus allen Wolken gefallen. Denn klar, man kann weder eine Schwangerschaft noch die Elternzeit ins kleinste Detail planen. Aber so ein paar Grundfragen sollte man sich doch schon stellen, oder? Schließlich verändert sich doch mit so einem Kind auch das eigene Leben auf so eine radikale Art und Weise. Oder? Ich meine, ich habe ja keine Ahnung, denn ich habe keine Kinder. Ich war mir deswegen unsicher, denn vielleicht habe ich auch einfach ein Overthinking-Problem, genauso wie viele andere Frauen, die sich diese Fragen, und da bin ich mir sehr, sehr sicher, nämlich sehr wohl stellen, wenn sie ein Kind bekommen. Weil ich, wie gesagt, keine Ahnung habe, möchte ich euch in dieser Folge deshalb unterschiedliche Männer vorstellen, die ebenfalls mindestens 6 Monate in Elternzeit waren. Sie teilen ihre Erfahrungen, Gedanken und Gefühle, unter anderem zu der Angst, Karrierechancen zu verpassen und auch über die Angst, die eigene Identität in der Vaterrolle zu verlieren. Am Ende verfolge ich mit dieser Folge das Ziel, euch Vorbilder vorzustellen, die in jungen Männern vielleicht den Wunsch auslösen, sich ebenfalls im ersten Lebensjahr des Kindes sehr aktiv mit einzubringen, Verantwortung zu übernehmen und die Vaterrolle neu zu definieren. Also, lasst uns reinspringen ins Family Life. Ich wünsche euch viel Spaß im Hungry Minds Talk mit gleich mehreren spannenden Gästen. Zu Beginn der Folge möchte ich wie immer erstmal rauszoomen und uns einen Gesamtüberblick verschaffen. Dazu habe ich mir eine Expertin an die Seite geholt. Sandra Runge ist Juristin und auf das Arbeitsrecht für Eltern spezialisiert. Sie beantwortet uns erstmal die Frage, wer überhaupt wie lange in Elternzeit gehen darf.
Beide Elternteile haben jeweils einen Anspruch auf 36 Monate Elternzeit. Das gilt natürlich auch für Väter. Diese 36 Monate müssen bis zum 8. Lebensjahr des Kindes verbraucht werden. Ein Teil davon, maximal aber 24 Monate, können zwischen dem 3. und 8. Lebensjahr beansprucht werden.
Wer in Elternzeit geht, hat in einem gewissen Rahmen einen Anspruch auf Elterngeld. Allerdings keine 36 Monate, also keine 3 Jahre. Um das einmal aufzuschlüsseln, möchte ich euch kurz das Elterngeldprogramm vorstellen. Dieses Elterngeldprogramm wurde in Deutschland am 1. Januar 2007 eingeführt. Seitdem können auch Männer in Elternzeit gehen. Bei dem Elterngeldprogramm erhalten Eltern, die für die Betreuung ihrer Kinder im Job pausieren, vom Staat 2/3 ihres bisherigen Gehalts. Das Mindestbasiselterngeld liegt bei 300 Euro und die maximale Obergrenze liegt aktuell bei 1.800 Euro im Monat. Einem Elternpaar stehen gemeinsam insgesamt 14 Monate nach der Geburt des Kindes Basiselterngeld zu, wenn sich beide an der Betreuung beteiligen. Wenn aber beispielsweise nur die Mutter in Elternzeit geht, stehen ihr nur 12 Monate zu. Der Vater muss also mindestens auch 2 Monate in Anspruch nehmen, damit das Elternpaar zusammen auf 14 Monate Elterngeld kommt. Soweit so kompliziert. Heute wissen wir, dass nur 10% der Väter in Deutschland nach der Geburt eines Kindes länger als 2 Monate Elterngeld in Anspruch nehmen. Das geht aus einer Analyse des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung hervor. Finde ich tatsächlich ziemlich krass, denn es zeigt, dass der Anreiz hier häufig nur finanziell ist, um eben auf diese 14 Monate Elterngeld als Paar zu kommen. Aber was ist mit dieser intrinsischen Motivation von Männern, im ersten Lebensjahr ihres Kindes schon voll dabei zu sein und bei den, ich sag mal, vielen ersten Malen mit dabei zu sein? Ein Mann, der sich das nicht nehmen lassen wollte, ist Marco Krahl. Ich nenne ihn in dieser Folge einfach mal liebevoll unser Elternzeit-Urgestein. Warum? Weil seine Elternzeit mittlerweile ein paar Jahre zurückliegt. Als das Elterngeld 2007 auch für Männer eingeführt wurde, entschieden sich rund 20% der Väter für diese Leistung. Der Großteil von ihnen, wie gesagt, nur für sehr kurze Zeit. Marco wurde 2008 zum zweiten Mal Vater und hat direkt gecheckt, die neue Möglichkeit, auch als Vater das Elterngeld und die Elternzeit in Anspruch zu nehmen, hatte er bei seinem ersten Kind, das 2006 geboren ist, noch nicht. Bei seinem zweiten Kind, das 2008 geboren ist, wollte er diese Chance auf jeden Fall wahrnehmen und sich aktiv einbringen.
Ehrlich gesagt, ich habe mir gedacht, ich wäre ja schön blöd, wenn ich das jetzt nicht in Anspruch nehme, aus finanziellen Gründen, aber vor allem natürlich aus emotionalen Gründen.
Er hat also direkt 6 Monate Elternzeit beantragt, was für die damalige Zeit, oder excuse me, angesichts der Zahlen auch heute noch, echt bold ist. Deshalb hat es mich natürlich auch interessiert, wie Marcos berufliches Umfeld im Jahr 2008 reagiert hat. Marco ist übrigens auch Journalist und hat damals, so wie heute noch, bei der Men's Health gearbeitet. Und mit diesem Halbsatz habe ich jetzt eigentlich schon gespoilert, dass seine Pläne gut angekommen sind.
Wenn ich mich so richtig zurückerinnere, war ich, glaube ich, tatsächlich der erste Kollege, der bei uns in der Redaktion in Elternzeit gegangen ist. Aber mein Chef hat das total positiv aufgenommen. Also es war überhaupt kein Problem. Das lag sicher an meinem super Chef. Vielleicht lag es auch daran, dass es ja schon mein zweites Kind war und ich beim ersten Kind schon das erste Jahr auf 4-Tage-Woche reduziert habe. Also vielleicht hat er es auch kommen sehen und konnte sich sozusagen schon mal drauf vorbereiten. Aber also wie gesagt, es war überhaupt kein Problem mit meinem Chef und bei meinem beruflichen Umfeld war es genauso. Ich habe damals in der Redaktion von Men's Health als Textchef gearbeitet und wir haben dann eine Lösung gefunden für meine Abwesenheit, indem ein Kollege, ein Redakteur von uns einfach für mich eingesprungen ist. Für den war das, glaube ich, auch total gut, weil er sich mal als Textchef versuchen konnte und dann aber wieder zurück in seinen alten Job gehen konnte. Also ich glaube, das war tatsächlich eine Win-Win-Situation für uns alle, für meinen Vorgesetzten, für meine Kollegen, besonders diesen Kollegen und für mich.
Marco kann sich nicht so richtig daran erinnern, zu welchem Zeitpunkt der Schwangerschaft er seine Elternzeit kommuniziert hat. Aber seine Meinung ist, je früher, umso besser, damit sich einfach alle Involvierten auf diese Phase vorbereiten können. Was rechtlich gilt, erklärt uns an dieser Stelle nochmal die Juristin Sandra Runge.
Wenn ein Vater in Elternzeit gehen will, dann muss er diese Elternzeit bei seinem Arbeitgeber oder Arbeitgeberin mit einer Frist von 7 Wochen vor Beginn anmelden. Ist das Kind älter, also zwischen 3 und 8 Jahre alt, dann beträgt diese Frist 13 Wochen.
Wichtig ist auch zu wissen, dass kein Arbeitgeber die geplante Elternzeit verweigern kann.
Die Elternzeit ist ein sehr starker Rechtsanspruch und kann von deinem Arbeitgeber oder deiner Arbeitgeberin nicht abgelehnt oder einseitig verkürzt werden. Natürlich musst du die Elternzeit innerhalb der Fristen und auch mit der richtigen Form anmelden. Das bedeutet, du musst die Elternzeit schriftlich anmelden, also wirklich auf einem Blatt Papier und mit einer eigenhändigen Unterschrift.
Natürlich läuft nicht immer alles so smooth wie bei Marco. Ein Vater hat mir zum Beispiel via LinkedIn seine Erfahrung geschildert, dass er während der Elternzeit von seinen Vorgesetzten ständig gefragt wurde, ob er sich zu Hause nicht langweile und nicht doch früher zurückkommen möchte. Ein anderer Vater hat mir berichtet, dass er nach der Rückkehr aus der Elternzeit aufs Abstellgleis gestellt wurde. Ihm wurden quasi nur noch die Deppenaufgaben gegeben. Sämtliche verantwortungsvolle Projekte wurden ihm entzogen und er konnte sich unterm Strich im Job einfach nicht mehr weiterentwickeln. Laut der Bundeszentrale für Antidiskriminierung haben solche Erfahrungen knapp 42% der Eltern in Deutschland schon mal gemacht. In erster Linie werden Mütter im Job diskriminiert. Aber klar, je mehr sich Väter von strukturellen Rollenbildern lösen und Care-Verantwortung im Privaten übernehmen, umso größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie solche Erfahrungen eben auch machen. Das klingt jetzt erstmal wie so ein kleiner Downer, aber Leute, nur bis zu einem gewissen Punkt. Natürlich machen Männer jetzt in Teilen ähnliche Erfahrungen, wie sie Frauen schon über Jahrhunderte gemacht haben. Aber eben nur bis zu dem Punkt, an dem wir es normalisiert haben. Und wenn du das als werdender Vater jetzt hörst und Angst hast, deine Karriere mit längerer Elternzeit zu ruinieren, dann sag ich dir eine Sache. Es gab nie einen besseren Zeitpunkt, den Status quo zu challengen. In Zeiten des Fachkräftemangels müssen sich die Unternehmen wirklich dreimal überlegen, wie sie sich bei Familienthemen verhalten. Und die allermeisten werden deine Elternzeitpläne supporten, weil sie sich de facto einfach nicht mehr leisten können, dich als gute Fachkraft zu verlieren. Nichtsdestotrotz möchte ich Karrieresorgen natürlich ernst nehmen. Carlo Kammler, ein weiterer Vater, den ich euch an dieser Stelle vorstellen möchte, hat diese Sorgen nämlich auch. Er ist aktuell in Elternzeit und stellt sich und seine Gedanken einmal kurz vor.
Ich arbeite in einem sehr familienfreundlichen Unternehmen und dementsprechend war es eigentlich gar kein Thema, in Elternzeit zu gehen. Für mich geht es eher, ja, darum, dass es etwas schade ist, so ein paar Momente zu verpassen. Gerade läuft es im Projekt, was ich geleitet habe, sehr gut. Und das Projekt selbst hat auch eine hohe Sichtbarkeit im Unternehmen. Und natürlich ist es nicht gesagt, dass, wenn ich nach dem Heim wiederkomme, auch in dieses Projekt wieder gehe. Das hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Und wir haben im Unternehmen einen Wechsel. Wir bekommen einen neuen CEO, der jetzt auch eine Standorttour macht, jeden Mitarbeiter kennenlernen möchte und auch in seinen ersten Präsentationen an die Belegschaft ein paar Themen genannt hat, wo ich mich gut mit identifizieren kann und auch ein Thema, was ich gerade aktuell betreue, da hervorgehoben hat. Das ist natürlich schade, dass man da jetzt nicht dabei ist, das aktiv mitzugestalten und einfach sichtbar zu sein, sich da auch ein Stück weit ins Gespräch zu bringen, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist dann so ein bisschen das, was da die Sorgen sind oder Bedenken.
Und gerade weil Carlos Unternehmen einen neuen CEO hat, hat er seine eigene berufliche Entwicklung vorher schon thematisiert und die Ziele auch schriftlich festgehalten. Ziemlich smart.
Bei uns im Unternehmen haben wir Mitarbeitergespräche, die finden regelmäßig statt. Und da habe ich eben die Möglichkeit genutzt, meine Ziele dort auch eben aufzuzeigen und zu sagen, wie ich mir die Karriere in der Firma und eben auch speziell in diesem Jahr und nach der Elternzeit vorstelle. Und das haben wir entsprechend auch festgehalten und können uns dann zu meiner Rückkehr damit auch nochmal auseinandersetzen. Es ist natürlich keine hundertprozentige Garantie, dass alles so eintrifft, wie man sich das mal eingeplant hat. In einem Konzern passieren in einem Jahr ganz viele Dinge mal und in zwei Jahren mal auch überhaupt gar nichts, sodass sich da vielleicht auch gar keine Möglichkeit ergibt. Aber es ist, denke ich, gut, dass alle Bescheid wissen und dass man vor allen Dingen auch ein Signal sendet, ich komme wieder.
Und auch zum Thema Gehalt hat Carlo einen Tipp parat. Denn je nach Unternehmen könnte er sich vorstellen, dass es durchaus Arbeitgeber gibt, die werdende Väter und auch Mütter in Elternzeit bei der nächsten Gehaltsrunde nicht unbedingt berücksichtigen.
Ich befürchte da einfach, dass wenn auch Führungskräfte Sorge haben, dass die Kollegin oder der Kollege nicht wiederkommt, das auch einen Einfluss haben könnte auf die nächste Gehaltsverhandlung, dass man da vielleicht etwas zögerlicher ist, jemanden, der für eine längere Zeit weg ist, eine Gehaltsanpassung zu ermöglichen. Deswegen, ich würde es jetzt nicht zu sehr übertreiben, zu overthinken, aber vielleicht ist es, wenn man kurz vor einer Gehaltsverhandlung steht und auch kurz davor steht, eine Elternzeit anzukündigen, dass man diese Gehaltsverhandlung erstmal abwartet und dann die Verkündung vollzieht, wenn man noch genügend Puffer hat und wenn man das auch noch aussitzen möchte sozusagen. Denn es wäre schade, wenn man tatsächlich keine Gehaltsanpassung erhält, obwohl die vielleicht versprochen wurde oder angedeutet wurde. Und man sich dann irgendwie Gedanken macht, ja Mensch, liegt das jetzt etwa an der Elternzeit?
Den rechtlichen Rahmen haben wir jetzt also einmal abgesteckt. Der Arbeitgeber kann euch die Elternzeit nicht verweigern. Und ihr solltet die eigene Karriereentwicklung im Mitarbeitergespräch schriftlich festhalten, um auch zu signalisieren, dass ihr natürlich wiederkommen möchtet. Aber was ist eigentlich, wenn es gar nicht der Arbeitgeber ist, der euch Steine in den Weg legt, sondern das ganz private Umfeld? Lass uns nochmal zu Marco springen, unserem Elternzeit-Urgestein. Während Marco nämlich beruflich alle auf seiner Seite hatte, waren es ausgerechnet seine engsten Vertrauten, die an seiner Entscheidung zumindest etwas gezweifelt haben.
Die einzigen, die so ein bisschen negativ reagiert haben auf meine Ankündigung, dass ich in Elternzeit gehe, waren tatsächlich meine Eltern. Die waren einfach ein bisschen kritisch, aber ich glaube einfach nur aus Sorge, weil sie sowas sagten wie, ja, bist du denn sicher, dass, wenn du nach einem halben Jahr zurückkommst, dein Job noch da ist?
Jetzt müssen wir natürlich festhalten, Markus' Eltern kamen damals aus einer komplett anderen Zeit und wurden selbst einfach komplett anders sozialisiert. Und dennoch dürfen wir nicht vergessen, wie einflussreich die eigenen Eltern sind, wenn es darum geht, sich selbst in der Vater- oder Mutterrolle zurechtzufinden. Also ich meine, Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die eigene Beziehung zu den Eltern keine komplette Katastrophe ist. Psychologisch ist dieser Einfluss jedenfalls ganz normal. In einem Lebensabschnitt, in dem alles komplett neu ist und wir plötzlich vor den vielleicht krassesten Herausforderungen überhaupt stehen, suchen wir Orientierung in dem uns Bekannten. Wir orientieren uns an der eigenen Kindheit und an den eigenen Eltern, weil es uns einfach Sicherheit und Vertrautheit gibt. Wir sehen darin eine Art Kompass. Und gerade weil in dieser Zeit alles neu und aufregend ist, vergessen wir manchmal zu hinterfragen, ob uns dieser Kompass wirklich in die für uns persönlich richtige Richtung weist. Wollen wir diesen Weg wirklich gehen oder passt vielleicht ein anderer für uns sehr viel besser? Dieses eigene Kalibrieren, nenne ich es mal, was sich ja ganz klar nicht nur auf das Elternwerden bezieht, sondern auf sämtliche Lebensabschnitte, kostet sau viel Energie. Und das ausgerechnet in einer Phase, in der man ohnehin Schlafentzug hat und Energy eher Mangelware ist. Diese fehlende Energie und das unzureichende Kalibrieren des eigenen Kompasses ist am Ende wahrscheinlich auch der Grund, warum es so verdammt lange dauert, dass sich gesellschaftliche Rollenbilder auflösen und warum auch absolut aufgeklärte Paare, sobald sie Eltern werden, manchmal ganz unbewusst eine Rückwärtsrolle in die 50er Jahre machen und sich dann nach einer Weile fragen, wow, wie sind wir denn jetzt in diese Situation gekommen? Wir wollten es doch eigentlich ganz anders machen. Marco, unser Elternzeit-Urgestein, sagt deshalb, dass sich Väter schon vor der Geburt, am besten eigentlich mit dem Kinderwunsch selbst, schon einige Fragen stellen sollten.
Ich finde, nie waren die Zeiten besser für Männer, eine Vaterrolle einzunehmen, so wie sie sich es wünschen. Ja, wir haben die Elternzeit, wir haben das Elterngeld. Wenn es ganz, ganz gut läuft, kriegen wir dieses Jahr sogar noch die Familienstartzeit. Das heißt, Väter werden direkt nach der Geburt für 14 Tage freigestellt vom Job, um für Frau und Kind da sein zu können. Das Problem ist aber, dass wir durch unsere Prägung diese Möglichkeiten vielleicht gar nicht sehen. Unsere Väter waren teilweise vielleicht noch sehr abwesend, sind morgens gegangen und abends zum Gute-Nacht-Kuss wiedergekommen. Und jetzt werden vielleicht der eine oder andere sagen, hat uns ja nicht geschadet. Ja, das stimmt, hat uns vielleicht nicht geschadet, aber es hätte auch besser sein können. Deshalb würde ich allen werdenden Vätern anraten, sich mal damit auseinanderzusetzen, wie sie aufgewachsen sind, mit was für einer Art von Vater sie aufgewachsen sind, was gut war, aber was auch schlecht war. Und dann nicht einfach dieser Prägung hinterherzulaufen. Genau, das ist das eine. Und dann ist es natürlich wichtig, finde ich, sich mit seiner Partnerin abzugleichen, weil idealerweise funktioniert man ja als Team, als Vater und als Mutter. Und bei einem Team ist es ganz wichtig, dass man auch natürlich die Wünsche und die Interessen des anderen weiß und berücksichtigt. Und das fängt tatsächlich ja schon beim Nehmen der Elternzeit an. Wir haben irgendwie 14 Monate, die müssen aufgeteilt werden. Und dann muss man gucken, wie viel will eigentlich die Frau nehmen und wie viel will ich nehmen. Und wenn beide vielleicht 12 Monate nehmen wollen, dann muss es einen Kompromiss geben und dann muss man darüber sprechen. Aber man darf es nicht zu selbstverständlich nehmen und sagen, okay, in anderen Konstellationen nimmt die Mutter halt auch immer 12 Monate, dann nehme ich halt wie alle Väter nur 2. Nein, wenn da ein Wunsch ist, ein großer Wunsch, was total nachvollziehbar ist, dann muss man da in die Auseinandersetzung gehen. Und das gilt für die Elternzeit, aber das gilt ja natürlich auch für die Zeit danach. Also das ist ja nur der Anfang.
Markus' Kinder sind mittlerweile keine Kinder mehr, sondern 15 und 18 Jahre alt. Ich habe mich deshalb gefragt, auf welcher emotionalen Schiene sind denn Väter unterwegs, deren Kinder jetzt gerade noch ganz, ganz klein sind? Um diese Frage zu klären, nehme ich euch mit nach Berlin. In der Hauptstadt wohnen Fanny und Hannes Husten. Fanny kennt ihr vielleicht. Sie hostet zusammen mit Julia Knörnsche den Podcast Mama Lauda und spricht dort übers Muttersein und anderen Daily Struggle. Ich höre den Podcast voll gerne, weil ich den Humor einfach mega lustig finde und auch, weil Fanny und Julia beide selbstständig sind. Vorbilder wäre jetzt vielleicht ein bisschen too much, aber sie geben mir definitiv eine Vorstellung davon, wie ich Selbstständigkeit und Mutterschaft vereinen könnte. Und damit helfen sie mir auch, meinen eigenen Kompass zu kalibrieren und mich zu fragen, hey, könnte ich mir das so auch vorstellen? Was davon passt für mich und was vielleicht nicht? Podcast aus der Mütterperspektive gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Was voll schön ist, denn jede Perspektive ist ja anders. Väter-Podcast gibt es aber sau wenige, habe ich festgestellt. Umso cooler fand ich es dann, als Hannes, also der Partner von Fanny, gemeinsam mit einem Kumpel gesagt hat, wir machen dasselbe jetzt einfach für Dads. Und so ist der Podcast Papas entstanden. Praktischerweise ist Hannes gerade mit dem zweiten Kind in Elternzeit und pausiert mehr oder weniger seinen Job. Mehr oder weniger sage ich deshalb, weil Hannes genauso wie seine Frau auch selbstständig ist. Er betreibt ein Tonstudio und ist Musiker. Und klar, welcher Musiker kann die Musik lange komplett links liegen lassen? Mit Hannes wollte ich jedenfalls über ein ganz besonderes Gefühl sprechen. Fremdbestimmung. Wer ein kleines Baby hat, ist sowieso erstmal ferngesteuert, da es sich ja gerade in der ersten Zeit nur darum geht, die Bedürfnisse dieses kleinen Wesens zu befriedigen und platt gesagt dafür zu sorgen, dass es überlebt. Hannes ist aber doppelt fremdbestimmt, denn die kleine Tochter hat die Flasche nicht genommen. Und das war eine echte Challenge.
Selbstbestimmung, ja. Das ist ein Thema, was mich viel beschäftigt hat, denn am Anfang war das gar kein Problem. Da war ja irgendwie klar, dass sie nicht sofort, unsere Tochter sofort die Flasche nimmt und dass es ein bisschen dauert. Und da war das auch kein Problem. Da ist meine Frau Fanny ab und zu mal zurückgekommen, alle 2,5 Stunden zum Stillen. Oder ich bin hingegangen und dort um ihren Arbeitsplatz irgendwie spaziert und habe mir die Zeit vertrieben und bin dann alle 2-3 Stunden hingegangen. Das fand ich jetzt gar nicht so schlimm am Anfang. Aber natürlich nach so ein paar Monaten, 4, 5, spätestens 6 Monaten, steigt natürlich der Druck, auch wenn Fanny wieder ins Arbeitsleben, als sie eingestiegen ist, wieder ins Arbeitsleben und mehr auch machen wollte und sich konzentrieren wollte, ist es natürlich eine Belastung für sie, dass alle 2-3 Stunden sie entweder zu uns kommen muss, wenn das Wetter schlecht ist, konnte ich ja nirgendwo draußen rumlaufen, oder ich zu ihr kommen muss. Und das ist natürlich schon eine Belastung für beide, weil sie kann sich nicht drauf konzentrieren, immer das Baby im Hinterkopf. Und für mich eben natürlich auch, weil ich entweder um sie herum sein muss oder mich da bewegen muss oder weil ich weiß, dass es für sie eine Belastung ist, dann ständig nach Hause zu kommen, weil sie nicht in den Arbeitsfluss kommen kann. Es gab natürlich irgendwie gute Phasen mal, wo sie auch ganz viel in der Wippe geschlafen hat, als ich, mein Tonstudio ist in der Nähe von Fannys Büro, das war also eigentlich auch ein paar gute Wochen, wo sie dann im Tonstudio geschlafen hat und auch noch viel geschlafen hat, da ging das. Aber das ändert sich ja alle paar Wochen. Und das ist mal nicht so ganz einfach. Auch weil man selbst ja dann nicht zu viel kommt und da muss man sich drauf einlassen. Dieses drauf einlassen ist die größte Herausforderung, finde ich, und das, was ich aber auch am meisten mitnehme und gelernt habe, ruhig zu bleiben und sich eben keine anderen Termine zu machen und keine, und dieses drauf einstellen, ich kann gerade mit Baby nichts machen. Egal, wie sehr ich das machen muss, ich darf mich davon jetzt nicht stressen lassen und es muss einfach dann gemacht werden, wenn die Zeit dafür ist, aber es darf dich jetzt in diesem Moment nicht belasten, wenn du mit dem Kind bist, weil das schlägt natürlich auf die Stimmung um. Das Kind merkt es vielleicht oder man ist nicht ganz da und ist gestresst und kann ja wirklich nichts dafür tun. Das ist ja, kann ein sehr unmächtiges Gefühl sein, dieser Stress, etwas nicht tun zu können. Das hatte ich auch oft und das habe ich echt gelernt, sodass ich jetzt eine große Ruhe entwickelt habe und mich da überhaupt nicht stressen lasse. Und das ist wirklich eine Eigenschaft, über die ich sehr dankbar bin, dass ich sie dort aus der Zeit mitnehmen konnte.
Ganz im Ernst, Leute, ich finde es so, so hardcore und habe ganz, ganz großen Respekt vor Fanny und Hannes als Paar und wie sie beide jeweils mit der Herausforderung umgehen. Mittlerweile haben sie den magischen Flaschenaufsatz gefunden. Und die Tochter nimmt jetzt, so nach 9 oder 10 Monaten, glaube ich, tatsächlich die Flasche. Für Hannes bedeutet das jetzt Freilauf. Er muss den Kinderwagen nun nicht mehr im kleinen Radius von Fannys Arbeitsstelle schieben, sondern ist quasi frei.
Das mit der Flasche war irgendwie, kam genau im richtigen Moment. Ich war mit ihr, mit meiner Tochter auf dem Weg zu einer Generalprobe für ein Konzert, was wir mit unserer Band Sind gespielt haben im April, und bin auf dem Weg in einen Drogerieladen reingegangen und habe einfach Milchpulver gekauft, Milchpulver, und hab dann diese Flasche gesehen und war so, ey, die ist es. Ich hatte irgendwie ein Gefühl, dass es die richtige ist, weil die auch so eine Schnabeltasse war, und die war es dann auch. Und plötzlich ging's. Und plötzlich haben wir dann erst 2 Mahlzeiten ersetzt und dann relativ schnell nach ein paar Tagen den ganzen Tag. Und das war natürlich eine extreme neue Freiheit.
Ja, aber was tut Hannes jetzt mit dieser Freiheit? Wenn ich meine Freundinnen treffe, die gerade Mütter geworden sind, machen wir in erster Linie richtig viele Kilometer. Wir schieben den Kinderwagen gefühlt durch ganz Hamburg, denn Stillstand wird von den meisten Kindern nicht geduldet. Manchmal stöbern wir in irgendwelchen Läden, das ist auch cool, da gibt es gerade für die Kinderaugen super viel zu sehen. Und an seltenen Tagen können wir vielleicht auch im Café sitzen, aber das ist den meisten Kiddos eigentlich zu langweilig. Ganz generell sehe ich in erster Linie Mütter, die ihre Kinderwagen in Armeen durch die Stadt schieben. Fehlt Männern da nicht ab und zu der Austausch? Diese Frage habe ich Hannes auch gestellt und wollte wissen, was er jetzt eigentlich so macht.
Inwiefern fehlen mir Austauschpartner? Das ist eine gute Frage. Eigentlich mag ich das total gerne, allein zu spazieren und Musik zu hören oder einen Podcast zu hören oder gar nichts zu hören und einfach nachzudenken. Das finde ich total schön. Und ich bin auch nicht so der, ich muss auch nicht zwingend auf dem Spielplatz oder im Park groß mit anderen Leuten, die ich jetzt nicht kenne, so kommunizieren. Ist nicht schlimm, wenn es vorkommt. Aber ich suche jetzt nicht aktiv das Gespräch, genieße sehr diese Zweisamkeit und diese Ruhe, die ich mit meiner Tochter habe. Aber natürlich ist das Verhältnis, also ich sehe schon viel, viel mehr Mütter im Park oder am Spielplatz als Männer. Aber da mache ich mir eigentlich kaum Gedanken drüber. Also ich bin da irgendwie gefühlt so ein bisschen in meiner Welt oder in unserer kleinen Welt und merke aber natürlich schon, wenn jetzt mal meine Frau einen Tag meine Tochter hat, dann gehen wir ins Café, setzen sich hin und verbringen so einen Tag. Und ich mache das eher weniger und ich weiß auch gar nicht, warum das so ist. Also A, genießt die Ruhe alleine, B, habe ich jetzt viele Freunde, die jetzt nicht so flexibel sind tagsüber, die quasi gebunden sind an Aufgaben und nicht immer ganz so viel Zeit haben, im Zweifel. Und wir hatten vorher schon nicht die Kultur, dass wir sagen, wir gehen jetzt tagsüber und spazieren und setzen uns oder gehen irgendwie einkaufen oder was angucken und setzen uns dann dahin und essen Mittag. Das war dann immer zielgerichtet auf irgendwelche Veranstaltungen oder irgendwelche Aktivitäten speziell, die ich natürlich mit Kind jetzt so nicht machen kann. Insofern ist es nicht natürlich gewesen, das zu tun. Und ich gewöhne mir das in den letzten Wochen, jetzt wo das Wetter schöner ist, im Winter ging es ja eh nicht, jetzt wo das Wetter schöner ist, gehe ich das an. Ansonsten eigentlich spazieren, essen gehen. Also das ist, muss ich kurz sagen, auch eins der größten Hobbys immer in der Elternzeit. Wenn ich aufgestanden bin und Frühstück gegessen habe, frage ich mich, geil, was könnte man heute zum Mittag machen oder wo könnte man essen oder sich was holen? Und wenn ich Mittag gegessen habe, geil, was machen wir zum Abendbrot? Das sind so die Highlights. Und ich muss aber sagen, in der Winterzeit auch ist es so, weil man so wenig redet mit den Leuten, weil man auch so viel mit dem Kind alleine ist, fiel es mir manchmal schwer zu kommunizieren. Da hatte ich teilweise auch wirklich Wortfindungsstörungen, wenn man so 2-3 Wochen nur mit dem Kind zusammen ist und abends sich ganz kurz mit der Partnerin oder dem Partner austauscht, aber sonst nicht. Da geht.
Interessant fand ich, dass Hannes so gar keine Angst vor einem Identitätsverlust hatte. Diese Sorge höre ich nämlich von vielen Frauen, dass sie einfach krass Angst haben, sich in der Mutterrolle selbst zu verlieren. Klar ist es bei Frauen auch einfach hormonell bedingt nochmal was anderes. Wer schon mal unter den Einfluss von hormoneller Verhütung gestanden hat, weiß ganz genau, wie sehr Hormone das eigene Wesen prägen. Und das haben Männer in dieser Form zumindest nicht. Hannes zum Beispiel hat auch überhaupt gar keine Sorge vor einem Identitätsverlust.
Diese Sorgen hatte ich überhaupt nicht, muss ich ehrlich sein, weil, jetzt habe ich gar nie drüber nachgedacht, bin ja wie gesagt selbstständig, habe meine Sachen, den Podcast, die Band, das Studio, die ich mache und die auch weiterlaufen und auch ein tolles soziales Umfeld, das weiter bestanden hat. Ich kann verstehen, wo der Gedanke herkommt, ich hatte ihn nicht, weil ich das eher, diese Elternzeit eher anders gesehen habe als auch mal eine Auszeit und eine neue Erfahrung und auch eher ein Prozess der Selbstfindung, weil ich bin so viel mit meiner Tochter spazieren und so viel unterwegs, dass man sehr viel Zeit hat nachzudenken und zu reflektieren und ich habe mich auch charakterlich irgendwie, ich sag mal, weiterentwickelt, also eine Ruhe gefunden und irgendwie ausgeglichener gefühlt, zumindest aktuell, weil man eben lernen muss, sich darauf einzulassen, auch dieses Kind und die Umstände und dass man eben nicht alles so machen kann, wie man das möchte. Ich sehe das aber nicht als irgendwie Identitätsverlust oder als Möglichkeit, dass ich mich selbst verliere. Eher gar nicht. Ich glaube, eher habe ich mich gefunden, weil ich auch in dieser Elternzeit viel darüber nachgedacht habe, was ist mir eigentlich, welche Zeit nehme ich mir für Sachen und was sind diese Sachen mir wert? Also ich habe viel hinterfragt und auch entschieden, gewisse Dinge nach der Elternzeit nicht mehr zu machen. So, und mich dafür auf andere Dinge zu konzentrieren, die mir sehr am Herzen liegen, auf die ich mich fokussieren möchte. Früher auch gerade als Selbstständiger oder Selbstständige muss man ja hier und da ganz viele Sachen machen manchmal, um über die Runden zu kommen. Und aber einfach den Mut mit rauszunehmen, das zu machen, woran man wirklich glaubt, was man wirklich machen möchte, oder ich in dem Fall. Und insofern hat mir das wirklich geholfen, mich selbst zu finden.
Wenn ich Hannes so reden höre, stelle ich fest, dass er auch keine Sorge vor einem Identitätsverlust hatte, weil er sein Favorite to do immer noch ein bisschen weitergemacht hat. Die Musik. Ich glaube, Leidenschaften und Hobbys auch in der Elternzeit weitermachen zu können, ist super wichtig, um einfach bei sich selbst zu bleiben. Das gilt für Mütter und für Väter. Ja, ihr Mäuse, und damit sind wir jetzt am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Und wer weiß, vielleicht haben wir jetzt ein paar Daddies-to-be richtig Bock auf eine lange Elternzeit gemacht. Zum Schluss möchte ich noch mal eine Sache sagen. Im Rahmen von unserer Unternehmensberatung Team of Tomorrow spreche ich ja mit sehr vielen Männern, die zwischen, ich sag mal, 50 und 60 sind. Das sind in der Regel Führungskräfte, die beruflich super erfolgreich sind. Diese Männer hatten nie die Möglichkeit, in Elternzeit zu gehen. Und nicht selten sagen die mir, dass sie rückblickend gerne mehr Zeit mit ihren Kindern verbracht hätten, als die noch klein waren. Junge Männer haben heutzutage diese Möglichkeit. Und ich sag mal so, Boys, ich wette, ihr werdet es nicht bereuen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst mir gerne eine sweete Bewertung da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und teilt sie einfach mit allen, ich wollte gerade sagen, mit allen Männern im gebärfähigen Alter. Ihr wisst schon, was ich meine. Teilt sie mit allen Männern, die Lust auf Elternzeit haben, die eine Familie planen und sich vielleicht jetzt gerade die Fragen stellen, wie sie diese Elternzeit, diese Vaterrolle überhaupt ausfüllen wollen. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Stay hungry.